Der Predigtext ist aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Wir kommen zum dritten Gebot. Das sind die Verse 4 bis 6. 2. Mose 20, Verse 4 bis 6. Ich lese aber die Verse 1 bis 6 für den Zusammenhang. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch kein Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich auch heute bitten, dass du uns hilfst, dass wir diese, deine Gebote und auch dieses zweite Gebot auch richtig verstehen. Hilf uns zu verstehen, was du uns dadurch gegeben und gesagt hast. Hab Dank dafür. Amen. Im ersten Gebot, was wir das letzte Mal angeschaut haben, da wurde uns gesagt, wen wir anbeten sollen. Es ist Jahwe, der dreieinige Gott. Wen wir anbeten sollen. Und das zweite Gebot, nun, das hängt ganz eng damit zusammen. Das hat auch einige Traditionen dazu gebracht, dass sie diese beiden Gebote als eines betrachtet haben. Die reformierte Tradition sagt, es sind zwei Gebote und ich denke, das ist richtig. Aber trotzdem hängen die beiden sehr eng miteinander zusammen. Es werden Dinge uns gegeben hier, die man nicht voneinander trennen kann oder darf. Das erste Gebot sagte uns eben, wen wir anbeten sollen. Und das zweite Gebot sagt uns, wodurch wir anbeten, auf welche Weise, durch welche Mittel. Die Art und Weise, wie wir Gott anbeten, muss ja in Übereinstimmung damit sein, wer unser Gott ist, wie er sich uns offenbart hat. Wenn wir fragen, wie bete ich an, wie soll ich anbeten, muss ich wissen, ja, wer ist der überhaupt, den ich anbete? Und das wird dann auch die Art und Weise davon prägen, wie ich eben ihn anbete. Im Text des Gebotes selber, da sagt uns der Herr eigentlich nur, wie wir nicht anbeten dürfen. Entschuldigung. Aber im Zusammenhang, besonders wenn wir die Anwendung der Gebote anschauen, wie es im Neuen Testament uns gezeigt ist, dann wird uns klar, dass mit dem, dass, wie wir nicht anbeten sollen, wird uns auch gesagt, wie wir es richtig tun sollen. Und darauf kommen wir dann gleich. Zuerst stellen wir aber die Frage, was erlaubt uns das zweite Gebot nicht? Was ist verboten im zweiten Gebot? Was verbietet uns Gott hier? Was uns das erste Gebot verbietet, ist irgendeinen Gott neben unserem Gott, neben Jahwe anzubeten. Das zweite Gebot sagt mehr darüber, auf welche Weise wir ihn, den wahren und einzigen Gott, nicht anbeten sollen. Es geht hier weniger, wenn, wenn Bilder verboten werden, geht es weniger um Bilder von anderen Göttern, sondern es geht um Bilder, die unseren Gott darstellen sollen oder ihn repräsentieren sollen und die uns scheinbar dabei helfen sollen, ihn anzubeten. Dafür wurden immer wieder Bilder hergestellt. Nicht Bilder von anderen Göttern, sondern eben gerade auch Bilder, die unseren Gott darstellen oder repräsentieren sollen. Angefangen hat das spätestens bei Aaron. Ihr wisst, als Aaron mit dem Volk auf Mose wartete, der auf dem Berg war und die Gebote da empfangen hatte, da war Aaron da unten am Berg mit dem ganzen Volk. Und als Mose dann lange nicht vom Berg herunterkam, da formte Aaron aus Gold ein Kalb. Und sie sagten dann, das Volk sagte dann, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Das stellt ihn dar. Dieses Bild soll eine Hilfe sein, dass wir uns diesen Gott vorstellen können, der uns aus Ägypten geführt hat. Und Aaron sagte dann, morgen ist ein Fest für Jahwe. Also wir feiern einen großen Gottesdienst und dazu wird dann dieser Stier aus Gold gebraucht, um unseren Gott zu repräsentieren. Dann wissen wir, er ist da. Und so benutzten sie das Bild, um dadurch, wie sie meinten, Gottesdienst für Jahwe zu halten. Und wenn man sie jetzt gestört hätte und gesagt, hey, was macht ihr da? Dann hätten sie sicher dasselbe gesagt wie heute, auch immer noch die römische katholische Kirche sagt und auch die östlich-orthodoxen Kirchen, wir beten nicht das Bild an, wir beten durch das Bild unseren Gott an. Aber das zweite Gebot verbietet eben das. Wir dürfen uns kein Bild von Gott machen, um es für die Anbetung Gottes dann zu verwenden. Oder irgendein Bild von etwas Himmlischem oder etwas Irdischem oder Unterirdischem oder was immer. Wir dürfen keinerlei Form aus dem geschaffenen Universum benutzen, um uns dadurch eine Vorstellung von Gott zu machen und von den göttlichen Dingen. Manche Leute geben ihren Kindern so Schutzengel, Bildlein, das sie um den Hals hängen oder so. All diese Dinge. Gott will das nicht haben, dass wir solche Symbole gebrauchen in seiner Anbetung. Kein Gleichnis von etwas, das im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde ist. Das sind alle geschaffenen Lebensbereiche. Sie sind nicht geeignet, unseren Gott darzustellen. Und das betrifft auch unsere eigene Vorstellungskraft. Wir dürfen uns Gott nicht vorstellen, indem wir ihn nach unseren eigenen Gedanken bilden. Uns einen Gott nach unseren eigenen Vorstellungen machen. Gott erhebt Anspruch auf unsere Vorstellung von ihm. Er bestimmt, wie er angebetet werden möchte. Die Anbetung Gottes darf nicht anders als auf dem Grund seiner Offenbarung geschehen. Das ist die Aussage dieses Gebotes. Die Anbetung Gottes darf nicht anders als nur auf dem Grund seiner Offenbarung geschehen. Der kleine Westminster-Katechismus fasst das so zusammen. Wenn gefragt wird, was verbietet uns das zweite Gebot, da sagt der Katechismus, das zweite Gebot verbietet das Anbeten Gottes durch Bilder oder auf jede andere Weise, die nicht in seinem Wort bestimmt ist. Und ja, das ist wichtig. Jede Weise der Anbetung, die nicht in Gottes Wort bestimmt ist, ist uns nicht erlaubt. Wir dürfen Gott nur so anbeten, nur so Gottesdienste halten und feiern, wie er es uns vorgezeigt hat in seinem Wort. Das heißt, eigentlich. Es darf keinen Ersatz geben für das Bild Gottes, das Gott uns gegeben hat von sich. Und das ist Christus selbst. Er ist das Bild Gottes, durch das wir Gott anbeten. Darauf werden wir noch ausführlich eingehen. Zuerst lasst uns noch die Gründe anschauen für das Verbot. Die Gründe dafür, die Gott uns auch gibt. Eine Begründung, die steht nicht jetzt hier im 2. Mose, aber sie steht direkt vor der Aufstellung der Gebote, wo die Gebote zum zweiten Mal aufgestellt sind. Im 5. Buch Mose werden ja die Gebote wiederholt. Und Mose, bevor er die Gebote wieder aufzählt, kommt schon einmal dieses Verbot mit den Bildern. Das ist im 5. Mose, Kapitel 4, Vers 15 und 16. So hütet eure Seelen sehr, passt sehr gut auf euch, was ihr macht in der Anbetung. Hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr mitten aus dem Feuer zu euch redete. Hütet eure Seelen sehr, dass ihr nicht zu eurem Verderben handelt und euch ein Götterbild macht in Gestalt irgendeines Götzenbildes. Die Begründung dafür, dass wir nicht solche Bilder, eigene Bilder herstellen sollen, ist, dass Gott sich in seinem Wort nicht in einer Gestalt offenbart hat, sondern durch seine Stimme, durch sein Wort, hat er sich seinem Volk offenbart. Also nicht durch eine Gestalt, sondern durch sein Wort. So werden wir gezeigt bekommen, wer unser Gott ist, den wir anbeten sollen. Gott ist Geist und er kann nicht gesehen werden. Und das soll so bleiben und soll unsere Anbetung bestimmen. Jedes Bild, das wir von Gott machen würden, wäre eine Begrenzung, eine Verkleinerung von Gottes Realität und von seiner Herrlichkeit. Es ist dann nicht mehr Jahwe, den wir abbilden, sondern ein anderer, ein kleinerer Gott, weil die Bilder ihn begrenzen und unsere eigenen Vorstellungen ihn begrenzen. Der Puritaner Thomas Watson hat etwas Interessantes gesagt dazu. Ich denke, das ist gut, wenn wir das von dieser Seite auch anschauen. Er sagt, wenn wir ein eigenes Bild von Gott machen, um ihn anzubeten, dann ist das wie wenn eine Frau die Gegenwart eines anderen Mannes sucht, um ihren Ehemann zu lieben oder um ihren Ehemann besser lieben zu können. Wenn wir ein Bild von Gott machen, um ihn anzubeten, dann ist das wie wenn eine Frau die Gegenwart eines anderen Mannes sucht, um ihren eigenen Ehemann zu lieben. Es ist eine Beleidigung Gottes, wenn wir ihn durch eigene Bilder und Vorstellungen anbeten wollen. Und es ist gefährlich. Es ist gefährlich, Gott anzubeten, nicht in der Weise, wie er es uns gesagt hat. Es reizt seinen eifersüchtigen Zorn. Und damit sind wir bei einer weiteren Begründung, die der Herr im Gebot selber auch gibt. Er sagt, dass wir eben diese Bilder uns nicht machen sollen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ein eifersüchtiger Ehemann, der seine Frau, seine Kirche niemand anderem überlässt. Wenn wir Gott anders abbilden oder ihn uns anders vorstellen, als er sich uns offenbart hat, dann ist es dasselbe, wie wenn wir einen anderen Gott anbeten. Und hier hängt das Gebot mit dem ersten zusammen, mit dem ersten Gebot. So wie der Apostel Paulus im Galaterbrief sagt, dass diejenigen, die eine falsche Lehre, ein falsches Evangelium verkünden, die verkündigen einen anderen Christus, einen anderen Gott. Darum ist es so wichtig, dass wir Gott genau nach seinem Wort erkennen und nicht nach eigenen Bildern und Vorstellungen, die wir von ihm machen. Wenn wir falsch lehren über Gott, über sein Evangelium, dann verkünden wir einen anderen Gott, einen anderen Christus. Gott wird in diesem Fall eifersüchtig und zornig und wird falsche Anbeter mit Gewissheit bestrafen. Das hat er gesagt, als er das Gebot gegeben hat. Und diese Strafe betrifft nicht nur die Übertreter des Gebotes, die falsch anbeten, sondern auch ihre Kinder und Kindeskinder. Wenn wir Gott falsch anbeten, dann hat das Auswirkungen auf unsere Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation. Die falsche Anbetung Gottes durch Bilder oder eigene Vorstellungen hat Auswirkungen auf unsere Kinder. Für die Kindererziehung ist es zuerst einmal wichtig, dass wir nicht nur die guten Methoden haben, die wir in der Bibel finden, sondern wir müssen selber richtig Gott anbeten. Dann schützen wir unsere Kinder vor dem Zorn Gottes. Das sagt uns hier das Wort Gottes. Wir sehen diese Auswirkungen, die Gott hier androht, die sehen wir, dass sie dann passieren, oder? Sehr deutlich bei den Königsfamilien in Israel. Die Väter haben Götzendienst betrieben in schlimmster Weise und die Söhne haben es ihnen nachgemacht. Das ging immer weiter. Was die Väter falsch gemacht haben in der Anbetung Gottes, das ging auf die Söhne und Enkel über. Auch wenn die Väter anders redeten, als dass sie anbeten. Wenn sie mit ihren Worten sagten, ja, man muss Gott ehren und achten und so. Aber wenn sie es selber nicht taten, dann machten es ihre Söhne ihnen nach und ernteten die Folgen davon. Kinder folgen dem Vorbild ihrer Eltern gewöhnlich, oder nicht? Nicht so sehr ihren Worten. Wenn man Kinder beobachtet und die Eltern sagen ihnen etwas, du sollst das nicht tun, dann habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass die Kinder, dass ein Kind sagt, ja, aber du machst das doch auch. Wir können sagen, was wir wollen, wenn wir das selber nicht tun, dann geben wir ein schlechtes Vorbild und dem werden die Kinder mehr nachfolgen als unseren Worten. Die Kinder lernen von den Eltern, wie man etwas tut, indem sie es den Eltern nachmachen. Das beginnt bei der Sprache schon, oder? Die Kinder lernen reden, indem sie die Worte ihrer Eltern nachsprechen. Nicht indem die Eltern ihnen Grammatik erklären, sondern die Kinder sprechen es nach. Und so reden sie, wie die Eltern. Und später wie die anderen Leute rundherum. Und genauso werden die Kinder den falschen Gottesdienst ihrer Eltern nachmachen. Egal, was die Eltern darüber sagen, wie man es tun müsste. Und sie werden die Folgen dann der falschen Anbetung auch tragen. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Eltern unseren Kindern nicht nur biblische Geschichten erzählen oder vorlesen, sondern dass wir als Familien Gott so anbeten, wie er es uns in seinem Wort gezeigt hat. Ja, wie denn? Wie hat er es gezeigt? Was verlangt das zweite Gebot von uns? Wie gibt Gott uns das vor? Wie wir schon festgestellt haben, haben wir in dem Gebot selber nur die negative Form, das Verbot. Du sollst nicht. Was sollen wir stattdessen positiv tun? Ganz praktisch tun, um Gott in der richtigen Weise anzubeten. Wenn Gott sagt, wir sollen nicht ein Bild von ihm herstellen oder ein Gleichnis von irgendetwas Geschaffenem machen, um anzubeten, dann heißt das gleichzeitig, dass es ja eine richtige Form der Anbetung geben muss. Und der Herr hat tatsächlich Anweisungen dazu gegeben. wie wir richtig anbeten. In den Geboten selbst gab er die erste positive Anweisung. Wisst ihr, wo die kommt? Die erste positive. Zuerst kommen drei Verbote in den 10 Geboten. Das erste drei sind Verbote. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Und dann kommt das erste, du sollst. Zuerst dreimal, wie wir nicht anbeten sollen. Du sollst nicht andere Götter haben. Du sollst nicht ein Götterbild machen. Du sollst nicht Gottes Namen falsch gebrauchen. Und dann, du sollst, nämlich den Sabbat heilig halten. Das ist die erste positive Anweisung, wie wir Gott anbeten sollen. Dadurch, dass wir den Sabbat heilig halten. Direkt nach der Gabe der Gebote ordnet der Herr dann auch an, wie sein Heiligtum gebaut werden soll, indem an den Sabbaten angebetet werden soll. Es gab noch mehr dann als am Sabbat, aber hauptsächlich war der Gottesdienst schon auf den Sabbat gelegt. Und dazu gab er das Heiligtum. Und in diesem Heiligtum soll er angebetet werden. Und dann gab er Gegenstände wie Kleider, Opfer, Feste, wie all das aussehen soll und den Gottesdienst formen soll. Also Gott hat klare Anweisungen gegeben, wie der Gottesdienst sein soll. Und hier gibt Gott auch Bilder, oder nicht? Er hat nicht gesagt, du sollst überhaupt keine Bilder verwenden im Gottesdienst. Ich meine, wir haben heute ein Bild verwendet im Gottesdienst, um Gott anzubeten. Haben wir ein Bild verwendet, oder? Aber das ist kein Bild, das wir selber uns ausgedacht haben. Das hat er uns gegeben. Und das hat seine Funktion im Gottesdienst. Und auch solche Bilder hat er schon im Alten Testament gegeben. Es sind nicht Bilder, durch die er dann angebetet werden soll, sondern es sind Vorbilder, die vorausblicken lassen auf Christus, der das wahre Abbild Gottes ist. Das heißt, schon der alttestamentliche Gottesdienst ist ganz auf das wahre Abbild von Gott gerichtet, auf Christus. Der alttestamentliche Gottesdienst war eine Vorbereitung auf den kommenden. Und diese Bilder da waren eine Vorbereitung. Sie zeigten schon etwas, nur etwas jeweils, von dem vollkommenen Bild, das kommen wird. Der Gottesdienst all dieser Völker rundherum, um Israel herum, der war von Menschen erdacht. Er war auf Götter gerichtet, die von Menschen ausgedacht waren. Und auch der Gottesdienst von den Israeliten, die sich eigene Bilder machten und damit eigene Vorstellungen von der Anbetung hatten, der war auch auf solche falsche, von Menschen gedachte Bilder ausgerichtet. Der Gottesdienst der gehorsamen Israeliten richtete sich in seiner Form ganz nach dem, was der Herr ihnen vorschrieb. Und durch diesen vorgeschriebenen Gottesdienst lernten sie, wer der Heilige Israels ist. Sie lernten, wie man ihm begegnen muss und wie nicht. Sie lernten, dass Gott vollkommen heilig ist und dass er an einem Ort wohnt, wo kein Mensch hinblicken kann und hinkommen kann. Und sie lernten durch diese Dinge im Gottesdienst, dass sie sich als sündige, unreine Geschöpfe ihrem Gott nicht nähern können, wenn nicht etwas geschieht von Gottes Seite, das diese Trennung aufhebt. Und Gott lehrte sie, dass diese Trennung durch ein Opfer kommen würde. Durch ein Opfer, das ihre Sünde sühnt und sie davon reinigt. Und dafür gab er die Tieropfer als Vorbilder wieder. Diese Bilder hat Gott gegeben, als Vorbilder. Auch alle übrigen Elemente des priesterlichen Dienstes, der mit seinen Bildern auf das versöhnende Werk Gottes in Christus vorauszeigt. All das gab Gott. Das ist der Gottesdienst, wie er ihn haben wollte. In Christus haben wir das Abbild Gottes. Er ist das Bild, das nicht wir uns ausgedacht haben und das nicht wir hergestellt haben. Christus ist das Bild, das nicht wir uns ausgedacht haben und nicht wir hergestellt haben, sondern das Gott uns vom Himmel her gesandt hat, damit wir durch ihn unseren Gott anbeten. Das haben wir gelesen vor der Predigt im Hebräerbrief am Anfang. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage oder in diesen letzten Tagen zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck oder Abbild seines Wesens ist. Hier ist es gesagt, und an vielen anderen Stellen, Christus ist das Abbild von Gottes Wesen. Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Wie wir sehen können, sagt uns das zweite Gebot nicht, dass wir überhaupt kein Bild haben dürfen, das Gott repräsentiert. Wir sollen kein eigenes Bild machen. Wir sollen kein Bild machen, das nicht von Gott gegeben ist. Kein Bild, das das wahre Abbild Gottes, nämlich Christus, ersetzen würde. Wenn wir Christus haben und durch ihn anbeten, so sind wir dort angekommen, wo Gott uns haben will, in seiner Anbetung. Nun müssen wir aber auch verstehen, wie denn Christus in der richtigen Weise gesehen wird, um Gott anzubeten. Wir sollen ja nicht denken, wir können einfach jetzt Bilder von Jesus machen. Und damit wir etwas vor Augen haben, um ihn anzubeten. So einen Jesus, oder wie man oft sieht, so einen, meistens mit langen Haaren und einem Bart und so. Das ist nicht gemeint, wenn gesagt ist, in Christus haben wir das Abbild Gottes. Es ist immer wieder so gemacht worden, aber das wäre auch wieder ein eigenes Bild, das wir von Gott machen, ein begrenztes Bild. Wir wissen ja nicht einmal, wie Jesus ausgesehen hat. Es gibt keine Gemälde von der Zeit, wo er gelebt hat, die ihn darstellen. Und wenn auch, wenn wir eine bildhafte Darstellung von dem Menschen Jesus haben, dann haben wir nur einen Menschen abgebildet. Christus, der Christus ist aber nicht ein Mensch. Was den Christus ausmachte, das ist seine Gottheit und die können wir nicht malen oder abbilden. Oder ein Schauspieler kann nicht den Christus spielen. Er ist immer ein Sünder und er stellt einen Menschen dar, der sündig ist. Er kann nicht Christus darstellen. Wir können nicht einen Jesus haben, um uns Gott oder Gottes Sohn vorzustellen. Der Apostel Paulus sagt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Das heißt, alles, was er im Fleisch war, ist für uns nicht mehr das, wie wir ihn sehen sollen. Aber in welcher Weise ist dann Christus das Bild Gottes, durch das wir ihn anbeten? Jesus selber sagte in Johannes 4, 24, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. in Geist und Wahrheit, das heißt kurz gesagt, so wie Gott, der Heilige Geist, uns durch seine Wahrheit, durch sein Wort uns anleitet, so müssen wir Gott erkennen und anbeten. In der Einleitung seines Evangeliums schreibt Johannes, seines Evangeliums, das uns ja Christus zeigt, offenbart, in seiner Einleitung dazu schreibt Johannes, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Johannes 1,1. Gott ist das Wort. Und im Vers 14 sagt er, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Christus, der Sohn Gottes, ist das Wort Gottes. Das Bild, das wir von Christus haben sollen und damit von Gott, das ist uns in der Bibel gegeben, in seinem Wort. Dort wird er uns gezeigt. Da wird nicht sein Aussehen beschrieben, wie er als Mensch aussah. Das müssen wir nicht wissen. Sondern es ist uns sein Wesen und sein Werk des Heils für uns beschrieben. In der Bibel sehen wir nicht seine sichtbare Form, sondern wir sehen Gottes Wesen in dem Christus. Der Herr sagte da, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist ein Sehen nicht mit den leiblichen Augen. Jesus hat nicht gemeint, wenn wir seine Gestalt ansehen, sehen wir Gottes Gestalt, oder? Gott ist Geist. Er hat das anders gemeint. Es ist ein Sehen nicht mit den leiblichen Augen, sondern mit den Augen des Glaubens. Die Apostel haben wohl den Herrn mit ihren Augen gesehen, aber das war keine Hilfe für sie, Gott zu verstehen, dass sie Jesus mit den Augen gesehen haben. Das machte ihnen sogar zuerst Mühe, in ihm überhaupt Gott zu sehen und an ihn zu glauben. Erst als er auferstand und in den Himmel fuhr und den Geist gesandt hat, erst dann sahen sie ihn so, wie man ihn sehen muss. Und dann haben sie ihn so verkündigt. Und so schrieb der Apostel Petrus über Jesus, 1. Petrus 1,8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt, und so erlangt ihr das Ziel des Glaubens, die Errettung eurer Seelen. Wenn das Neue Testament davon spricht, dass wir Christus sehen, dass wir auf ihn schauen, dann meint es immer, dass wir das mit den Augen des Glaubens tun. Wir schauen Christus mit den Augen des Glaubens an, nicht seine Gestalt. Wir schauen auf sein Wesen und sein Handeln, durch das er uns Gott offenbart hat. Zum Beispiel, wie es im Hebräerbrief wieder gesagt wird, in Kapitel 12, von Anfang an einige Verse. Lasst uns jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir, wie schaffen wir das? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Hinschauen auf Jesus mit den Augen des Glaubens. Was hat Jesus gemacht? Wie hat er das gemacht? So schauen wir auf ihn. Und dann heißt es weiter im Vers 3, und betrachtet den, das wieder ein Schauen mit den Augen des Glaubens, betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Also dieses auf ihn schauen, dieses Betrachten, das wird uns helfen, die Sünde abzulegen und in dem Kampf nicht zu ermatten, zu ermüden. Und es wird eine weitere Wirkung noch haben. wenn wir mit den Augen des Glaubens auf Christus schauen. Wir alle, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Also wir werden selbst auch in das Bild Gottes verwandelt, wenn wir Jesus betrachten im Neuen Testament, wie er uns gezeigt wird. Dann werden wir mehr und mehr auch ihm ähnlich gemacht. Wir werden in das Bild Christi verwandelt, wo wir durch falsche Anbetung, durch selbst ausgedachte und selbstgemachte Bilder von Gott seine Eifersucht reizen und seinen Zorn und Strafe auf uns bringen und auf unsere Nachkommen, da werden wir durch das Betrachten und Halten des Wortes und damit durch die rechte Anbetung Gottes, werden wir ihm ähnlich gemacht werden. Und so erlangen wir die ewige Herrlichkeit. Denn wir werden ihn dann einmal sehen, wie er ist. Und das zum Schluss, das Wort von Johannes noch einmal, wo er das sagt: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Amen.